Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Let's Talk Myasthenie, der Podcast von Patienten für Patienten. Ich bin Sabine Brauer und habe selbst seit 10 Jahren eine Myasthenia gravis. Unser heutiges Thema heißt Let's Go, Teilhabe und Mobilisation mit Myasthenia gravis. Wie der Name schon sagt, wird es um Hilfsmittelversorgung bei der Myasthenia gravis gehen. Ein, wie ich finde, oft stiefmütterlich behandeltes Thema. Ja, und es ist ein sehr umfassendes Thema. Deswegen würde ich gleich ins Thema einsteigen und würde meinen Gast für heute vorstellen, die Stefanie. Hallo Stefanie, sagst du selbst mal ein paar Worte zu dir?
Ja, hallo, ich bin die Stefanie und ich bin seit ca. 9 Jahren Myasthenie-Patient mit langer Diagnosefindungszeit und habe 3 Kinder, die das alles schon von Anfang an leider auch mit mir durchleben müssen und auch mein Mann.
Ja, möchtest du erzählen, was du noch so ehrenamtlich machst? Weil das finde ich auch sehr spannend.
Ja, gerne. Also ich habe zur Alternative zu meinem Sport. Ich war vorher sehr sportlich aktiv, was ich jetzt nicht mehr so durchführen kann, habe ich auch was anderes gesucht und mehr Zeit gehabt für ehrenamtliche Tätigkeiten. Und das ist, bin ich da bei dem Sozialverband VDK und möchte dort den Leuten helfen. Und deswegen bin ich jetzt Anwärterin für Sozialberatung und Sozialpolitik.
Wie findest du den Spruch? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen.
Dieser Spruch, der passt eigentlich, ich sage mal, das beschreibt eigentlich mein Leben. Weil im Grunde gab es für mich immer nur Lösungen auf irgendeine Weise. Man muss natürlich erst reinfinden, man muss erst in die Situation hineinkommen. Aber letztendlich bin ich sehr schnell drauf und dabei, Lösungen zu finden.
Ja. Und da sind wir auch mitten im Thema Hilfsmittel, weil im Grunde sollen das ja auch Lösungen sein, dass du am Leben besser und auch selbstständig teilhaben kannst und eben auch dein Bewegungshorizont wieder größer wird, ne? Weil durch eine Krankheit gibt es da ja dann teilweise Probleme, die es zu lösen gibt. Ja. Jetzt frage ich dich direkt, was hast denn du für Hilfsmittel in deinem Leben schon etabliert?
Also ich habe jetzt als Fuhrwerk sozusagen einen Elektrorollstuhl und den Adaptivrollstuhl, wo mich dann auch die Kinder schieben können, und meinen Rollator, der so hohe Armlehnen hat.
Hast du auch andere Hilfsmittel? Also zum Beispiel, weil du sagtest, du bist sehr sportlich unterwegs gewesen. Bei mir war das so, ich war auch ein ganz großer Sportler und durch die Myasthenie sehr eingeschränkt irgendwann. Und da gibt's ja dann so Rüttelplatten oder elektrische Geräte, mit denen man sich da helfen kann. Oder eben so Fußergometer, wo man im Sitzen dann die Beine bewegen kann, die Arme bewegen kann. Nutzt du irgendwas derartiges oder auch für den Alltag, für Küche oder für Körperpflege? Hast du da schon Dinge etabliert?
Also hier zu Hause, da habe ich mir wo die Probleme angefangen haben, mir so einen Stehstuhl geholt, was man beim Bügeln, wo man so halb sitzend da ist, wo ich dann besser an meine Arbeitsplatte drankomme, um halt auch Gemüse zu schnippeln und so, sofern es selber funktioniert. Sonst habe ich meine Bäder umbauen lassen. Ich habe ein Bad, habe ich jetzt auch barrierearm, muss ich sagen, nicht frei ganz, aber barrierearm umbauen lassen. Und das Gäste-WC auch. In dem Fall arm, weil da gibt es ja bestimmte Bestimmungen eben, wann was barrierefrei gilt. Und ich wohne hier halt in ein älteres Hochhaus, wo einfach die Möglichkeiten so nicht gegeben sind. Muss man so hinnehmen, wie es ist. Ich habe dann auch fürs Bett zum Beispiel ein sehr hohes Bett, wo ich gut dann rauskomme in den Rollstuhl hinein und auch drin mit einer Platte am Kopf, also unter der Matratze, dass ich elektrisch hochstellen kann, wenn ich es brauche. Und für draußen, ja, Sportgeräte. Da ich ja schon über 25 Jahre lang Intensivsport betrieben hatte, zum Schluss noch im Fitnessstudio hier im Ort gearbeitet hatte, darf ich auch und kann ich immer wieder zum Fitnessstudio gehen und je nachdem, wie es mir geht, bestimmte Geräte verwenden. Also ich mache das, wie ich es kann, ja.
Ja, das ist ja schon eine ganz breite Palette, die du da auch hast. Meine Frage ist jetzt, wer hat dich da beraten? Hat der Arzt zu dir gesagt, so, jetzt ist aber mal der Rollstuhl dran oder diese ganzen Geschichten rund ums Bett, diese Ideen, von wem sind die aufgebracht worden?
Also im Grunde ist das leider so gekommen. Für mich war wieder mal eine Plasmapherese fällig und ich war da in der Uniklinik. Und da wurde mir schon mal eine Dame vorgestellt, eine Mitarbeiterin, die zu mir gekommen ist, mit mir gesprochen hat, wo sind die Probleme, wo liegen die Probleme, wo könnte ich mir Hilfen holen, zum Beispiel die Halsorthese, die ich habe, oder so ein Mittelpulver, womit man das Wasser verdickt zum Trinken oder überhaupt Getränke. Und von Schnabeltasse bis hin zu allen möglichen Hilfsmitteln mit bestimmten Löffel oder Gabel, womit man dann umgehen soll. Sie hat mir dann letztendlich auch vorgeschlagen, wie wär's mit einem Rollstuhl, Elektrorollstuhl, der aber nur für innen jetzt auch mit so einem Stuhl, also der Sessel, den man so hochfahren und runterfahren konnte, damit man halt an den Schrank dran kommt. Mhm. Ich fand das übertrieben. Muss ich so sagen, wie es ist. Ich war noch voll in meinem Kampfsport und meinem Training drin irgendwie, auch wenn das nicht mehr funktioniert hat. Und habe das erst einmal abgelehnt. Aber nach so 8 Wochen Kampf kam dann die Myasthenie-Krise, die nächste. Und da musste ich dann doch akzeptieren, es geht irgendwie einfach wirklich nicht weiter. Ich kann mich gut an diese Situation erinnern, wie da dann die Frau nochmal in mein Zimmer kam und mir erklärt hat, ja, jetzt müssen wir wirklich mal was machen, überlegen Sie doch, wie wollen Sie denn im Alltag auskommen? Man muss ja Kraft sparen. Hm. Und ja, ich war im Kopf noch bei meinem Schwarzgurt irgendwie, ich wollte noch meine Prüfung machen, im Kopf war alles klar, wenn ich hier rausgehe, mache ich's, aber letztendlich musste ich dann akzeptieren, nein, das läuft nicht so. Sondern, ja, es wurde dann ausgemessen, was für ein Rollstuhl ich reinpassen würde, die Sitzfläche, alles. Und ich habe da mit ihr diskutiert, weil ich wollte keinen Elektrorollstuhl. Das weiß ich noch, weil es klingt doof, aber ich muss sagen, in Anführungsstrichen, ich wollte nicht behindert wirken. So war das für mich der ausschlaggebende Punkt.
Da möchte ich gleich mal einhaken, weil genau das ist ja das Thema auch. Für viele Außenstehende ist es ja so, naja, mein Gott, ist doch kein Problem, wenn sie nicht gut laufen kann, kriegt sie halt was, einen Rollator oder einen Rollstuhl, aber so einfach ist das ja nicht. Da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren auch tatsächlich mit rein. Und es ist eben nicht nur dieses technische, organisatorische. Das wäre ja ein einfaches, dass man sagt, der Weg ist der, geh mal in 1, 2 Sanitätshäuser, schau dir mal die Palette an, such dir einen Ergotherapeuten. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Der geht mit dir eben ein bisschen durch. Das und das braucht man, das und das wäre zu haben. Und dann macht man eine Liste und der Arzt schreibt dann auf und versorgt den Patienten, beziehungsweise das Sanitätshaus versorgt dich auf Rezeptierung des Arztes, ja. Aber so einfach ist das ja nicht. Und ich habe mich auch im Vorfeld zu dem Podcast mit einigen Leuten unterhalten, auch aus unserer Community. Und da ist es tatsächlich ganz oft so, das, was du beschreibst, ist da kein Einzelfall. Und ich kenne das auch von mir. Ich komme aus einer sehr leistungsbezogenen Familie, wo auch Sport und beruflicher Erfolg eine sehr große Rolle spielt. Und ja, ich glaube, ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen geschämt, dass ich so krank geworden bin und dass ich so vieles, was mir früher von der Hand ging, gar nicht mehr kann. Also für mich war das ein mehrere Jahre andauernder Kampf, überhaupt nach außen Hilfsmittel zu zeigen. Also ich kann mich an meine ersten Orthesen erinnern, die habe ich alle unter der Kleidung getragen. Im wärmsten Sommer, ich habe lieber in Kauf genommen, dass ich extrem schwitze und die Teile ständig waschen muss. als dass es jemand sichtbar zu erkennen hat, ne? Und meine Ärztin, die hat damals so lapidar gesagt, ja, also sie brauchen unbedingt einen Elektrorollstuhl. Und mir ging es aber genauso wie dir. Das wollte ich für mich nicht. Also insofern finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache, was du da angesprochen hast, dass eben nicht nur dieses Technische, sondern wirklich auch dieses Emotionale und Psychologische im Grunde ist. Und ja, klar, theoretisch sind die Logopäden, die Ergotherapeuten und die Physios unsere Ansprechpartner, mit denen können wir auch was ausprobieren, die können uns auch beraten und schulen. Aber wie war das bei dir? Hast du da zu Hause im ambulanten Bereich gleich zeitnah Ansprechpartner?
Nein, nein. Also, weil ich es ja auch selber gar nicht akzeptiert habe, wohlbemerkt.
Es gibt nicht so viele verfügbare Therapeuten. Wenn man sich selber da im Weg steht, dann geht man diesen Weg auch gar nicht gerne an. Gehen wir zurück auf den Schritt, okay, Rollstuhl, Beantragung, Sanitätshaus. Lief das bei dir gleich alles so flutschig?
Ja, also wegen den Hilfsmitteln tatsächlich, was Rollstuhl betrifft, hatte ich von der Krankenkasseseite her keine Probleme. Das war eher, dass man halt nicht jedes Sanitätshaus einfach aussuchen kann. Man muss sich ja eben nur mal anpassen an dem, wo die Krankenkassen ihre Verträge haben. Mhm. Und das war halt eigentlich das, was so lange dauert hat und bei mir Schwierigkeiten gebracht hat, bis ich halt endlich den Rollstuhl bekommen habe. Und dann leider auf Kostengründen, es wurde alles übernommen, aber ich habe halt auch am Anfang leider nicht das Passende bekommen. Mhm. Aber es lag wiederum auch an mir, weil ich ja eben halt unbedingt keinen Elektrorollstuhl wollte.
Mhm. Ja, also die Erfahrung kann ich zum Teil auch beschreiben, eben dass du erst massiv Druck machen musst, dass ich den E-Rolli der Wahl bekommen habe. Ich kenne aber auch eine Dame, die hat haargenau denselben E-Rolli wie ich. Sie hat selber noch eine Zuzahlung leisten müssen. Also da ist es auch wirklich ganz, ganz schwierig für uns Patienten, finde ich, dass wir im Grunde, ohne dass wir uns auf unsere Hinterbeine stellen und uns Hilfe an die Seite nehmen, sei es von Sozialverbänden, Juristen oder auch Selbsthilfevereinigungen. Ich meine, die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, die bieten da ja auch einen ganz guten Support an. Und die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, die hat sogar auch so Hilfsmittelwohnungen, wo man die Hilfsmittel auch testen kann in Form von einem Aufenthalt 2-3 Tage, um überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen. Macht das Sinn? Kann das bei mir eingebaut werden? Und die haben auch Sozialarbeiter, die sich auch in diese Briefe schreiben und Antragsgeschichten mit einklinken. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt. Am Anfang einer Krankheit, wenn dir das vielleicht in einer Krise, in einer Myasthenie-Krise nahegelegt wird, bist du im Kopf vielleicht noch gar nicht so weit. Das dauert manchmal Monate, Jahre, bis manche Menschen an dem Punkt sind, dass sie für sich das annehmen können. Denn ja, das macht ja auch was mit dir, wenn dir einer sagt, nee, du kannst, bitte hier hast du einen Rollstuhl, laufen geht jetzt nicht mehr so gut. Im Kopf will man ja und man will ja auch sich fordern und die Grenzen überwinden. Wann wurde es dir denn leichter, das Hilfsmittel oder die Hilfsmittel in deinem Alltag zu akzeptieren, im Grunde auch deine Krankheit, Behinderung so zu akzeptieren? Gab es da irgendwie einen Moment, wo du sagst, das hat bei mir unheimlich geholfen? Oder da hat's Klick gemacht?
Ja, ich war auch viel mit meinen Kindern halt unterwegs. Ich wollte nicht dem Spaßverderber sein, wollte was mitmachen und das heißt klettern und alles, was wir gemacht haben. Ja, und natürlich war das nicht mehr so drin. Das hat natürlich da überhaupt nicht mehr funktioniert. Mein Mann war eigentlich derjenige, der mich dazu gedrängt hat, doch bitte mehr die Hilfsmittel auch zu verwenden. Denn er war ja eigentlich der Leidtragende. Wenn ich meinen Kopf durchsetzen wollte und sage, nein, es geht mir gut, ich schaffe das. Und dann ruft er irgendwann an, weil ich irgendwo stundenlang verschwunden bin. Und dann muss er mich irgendwo wieder einsammeln. Also deswegen haben wir dann gesagt, okay, es ist eigentlich sinnvoller, tatsächlich dieses Hilfsmittel oder die Hilfsmittel anzunehmen, um einfach genug Energie und Kraft eben für den ganzen Tag zu haben.
Ja.
Um andere Dinge, schöne Dinge mit den Kindern und mit meinem Mann unternehmen zu können. Ja.
Da möchte ich nochmal auf das Umfeld kommen. Du sagtest, dein Mann hat dir da sehr geholfen. Also ein unterstützendes Umfeld ist ein wichtiger Punkt dabei. Da denke ich dann auch dran, dass man eben besser teilhaben kann, mehr Mobilität hat durch diese Hilfsmittelanwendung. Ja, liebe Steffi, du hast erzählt, dass du dich jetzt ehrenamtlich auch engagierst in dem Sozialverband VDK. Erzähl mal für unsere Hörer so ein bisschen, was machst du genau? Also wenn ich jetzt mit einer Hilfsmittelrezeptierung von meinem Arzt komme und sage, Steffi, kannst du mir da mal helfen?
Also da kommt es jetzt drauf an, gibt es da jetzt Schwierigkeiten, zum Beispiel eben, dass man das nicht durchsetzen kann? Oder das, wenn man das einreicht oder erstmal den Schritt, was mache ich damit überhaupt? Ich würde jetzt natürlich dann sagen, hier, wir suchen jetzt ein Sanitätshaus. Damit gehst du hin und das zeigst du vor und dann lässt du dir das alles zeigen. Anpassen, ganz wichtig, es muss angepasst sein, damit es dann nicht zu Schonhaltung kommt und damit noch mehr den Körper kaputt macht. Also es ist so wichtig, dass die Hilfsmittel eben richtig eingestellt sind. Oder wenn das jetzt nicht durchgehen sollte, zum Beispiel bei der Krankenkasse, dann ist dann das Sozialgericht dafür zuständig. Man geht erst einmal, spricht man mit einem Anwalt oder Anwältin von der VDK und die beraten einen dazu noch zusätzlich. Und wenn sie dann sehen, okay, jetzt haben wir da geschrieben und wir sehen jetzt hier kein Weiterkommen zum Beispiel jetzt und die lehnen das immer noch ab, dann gehen sie vors Sozialgericht damit und erkämpfen das.
Hast du sonst noch was zu der Arbeit vom VDK, was du erzählen kannst, was spannend ist vielleicht?
Ich bin bei den Sensibilisierungsparcours dabei. Und zwar sensibilisieren wir die Kinder und Jugendlichen in den Schulen für Inklusion und Barrierefreiheit.
Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, ne? Da geht's ja dann in dieses tägliche Erleben, was kann dir passieren? Und dass Leute eben anfangen mitzudenken. Also ich finde, diese Aufklärungsarbeit ist ja eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, um überhaupt die Wahrnehmung der Menschen, der nicht behinderten Menschen, auf Behinderte auch ein bisschen zu verändern. Kommen wir jetzt in gesellschaftliche Betrachtungen, dass nicht das Umfeld, sondern ja, die Gesellschaft, die Politik im Grunde, die anderen, die auf einen blicken. Mir ging's so, du fährst mit dem Rolli los, ja, und dann stehst du an der U-Bahn, der Aufzug ist defekt. Wie sind deine Erfahrungen mit solchen Barrieren im Grunde oder auch mit so Situationen, wo du einfach merkst, da ist so eine Ablehnung oder so eine Bewertung, die nicht positiv ist? Und wenn man jetzt wie du und ich auch nicht unbedingt so ganz selbstverständlich, hey, ich bin behindert und zeig mich mit meinem Hilfsmittel drauf ist, dann ist das ja auch manchmal ein Grund, der dich dann hindert, vielleicht am Leben teilzunehmen oder eben mit Ängsten nur teilzunehmen. Was kannst du dazu sagen?
Also die Resonanz, was jetzt hier um mich herum ist, die würden das, glaube ich, auch tatsächlich nicht verstehen, wenn ich jetzt aufstehe und ein paar Sachen mache, die dann so funktionieren, aber dann auch wieder Pause brauche und dann wieder hinsetze. Genau das wird nämlich das Problem sein. Es wird getuschelt, es wird getratscht und das geht dann von faul sein bis hin zu Schauspielerei oder eben, dass man ja eigentlich nur irgendwie was von Ämtern herholen will. Die wissen noch nicht einmal was. Ich meine, ob man überhaupt bezieht oder gar nicht oder keiner weiß das. Aber wie es halt so ist in der Gesellschaft, es wird halt so drüber geredet. Und leider bin ich oft auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, was mich dazu bringt, dass ich oft auch dann dumm dastehe, weil ich einfach dann nicht von der Stelle wegkomme. Mhm. Sei es einmal, weil hier auch bei uns zum Beispiel der Bahnhof überhaupt nicht barrieregerecht umgebaut worden ist, da gibt es zwar für die S-Bahn die Rampen, aber auch da gibt es eben Grenzen, was das betrifft, wenn man da die Rampe drauf setzt, wie steil die teilweise ist und wenn dann die Räder nass sind oder da rutscht man nach hinten weg. Da kriegt man Angst, ob man da jetzt rüberkippt. Und mit so einem Elektrorollstuhl, der sein Gewicht hat, hat man schon Angst, dass das auf einen drauf fällt. Und vor allen Dingen auch, wenn eben Busse oder auch Zug voll ist. Und ich habe auch morgens nun mal einen Termin oder nachmittags, wenn die meisten Feierabend haben, gibt es dafür kein Verständnis, wenn man dann auch mit in der Bahn mitfahren will. Das geht von hin bis halt Beschimpfungen bis hin, dass dann sogar der Zugführer dann über Lautsprecher spricht, dass es eine Verzögerung gibt, weil ich halt stur war und unbedingt mitfahren will. Also ja, das hatte ich auch schon leider oft.
Da muss ich auch noch mal reinhüpfen und muss halt sagen, also genau diese Situation, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also gesellschaftlich, technisch, mitdenken kann man da eben noch nicht unbedingt erwarten. Und das ist ja auch im Grunde so eine Form von Ableismus. Diskriminierung will ich gar nicht in den Mund nehmen. Wie gehst du mit sowas um?
Also tatsächlich musste ich erst, so dass ich da jetzt mal Ellenbogen zeige, erlernen, weil ich war vorher tatsächlich auch eher immer so die Ausweichende. Wenn jemand mir im Weg war, Beispiel am Bordstein, dann denke ich dann, okay, ich gehe außen rum. Das war am Anfang mit Rollstuhl sogar auch noch. Und dann dachte ich mir einfach nur, oh Mann, wie stur sind die Leute. Die gucken mich an, reden weiter und bleiben auf dem Weg stehen. Und ich muss jetzt irgendwo eine Stelle finden, wo ich runterkomme und wieder auf der anderen Stelle unbeschadet hochkomme an dem Bordstein, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich gehe jetzt drauf zu. Und ganz nah dran gefahren und sagt dann, könnte ich bitte vorbei? Und dann erschrecken die sich, weil die einfach viele das einfach nicht realisieren. Das ist das Erste, was ich lernen musste. Ich habe jetzt in der Perspektive, muss man sagen, gelernt, die Leute nehmen einen auch nicht immer wahr, muss man wohl dazu sagen. Die sind viel in Gedanken. Und ich habe dadurch gelernt, immer auch frei Schnauze, also einfach wirklich zu sagen, was mich jetzt gerade stört und was ich jetzt gerne hätte. Und auf diese Weise habe ich auch gelernt, wir haben hier sehr viele Interessengemeinschaften und AGs. Damit habe ich angefangen und später dann auch im VDK, dass ich eben mich genau deswegen auch für die Leute eingesetzt habe und sprich auch für Bürger-Selbst-Initiative hier. Oder ich bin auch zum Beispiel bei Fasnachtsgarde dabei. Ich habe halt hier und da mitgeholfen, was ich konnte mit meinem Elektrorollstuhl und war halt immer fröhlich und glücklich. Es ist eine glückliche Situation. Man stellt sich vor, man feiert Fasnacht und ich habe halt die Leute bedient, weil ich das Tablett auf meinem Schoß setzen konnte und dann halt durch die Leute fahren konnte. Und die fanden das irgendwie, ach, du bist ja so lustig, obwohl du in dieser Situation bist. Und dann frage ich die Leute auch auf den Kopf hin, warum sollte ich jetzt zu Hause mich verstecken und Trübsal blasen, wenn alles andere geht? Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer irgendwie helfen oder was machen.
Genau, da ist wieder der Spruch, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Es ist und bleibt eine Herausforderung. Und du sagst, sichtbar machen ist auch ein großer Teil, dich den anderen auch zumuten, eine klare Kommunikation haben. Also ich fasse es mal zusammen, dieses ganze große Thema Hilfsmittel, da ist sehr, sehr viel Eigeninitiative gefragt. Klar, der Arzt schreibt ein Rezept auf, es gibt eine Reha-Datenbank, rehadat.org oder wie die heißt. Da kann man, alle Hilfsmittel sind die mit Nummern gelistet, die verschreibbar sind vom Arzt. Der rezeptiert es, man sucht sich das Sanitätshaus, das Krankenkassen-Kooperationspartnerschaft hat aus oder auch eins der Wahl, da muss man dann vielleicht etwas massiver werden. Da geht man dann bei SOVD, VDK, BDH, das sind so die Sozialverbände, die Assistenz da bieten. Wir haben unsere Myasthenie-Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke, wo wir auch Assistenz kriegen können in diesen Fragen. Das ist der rein organisatorisch-technische Weg. Für die anderen Sachen können wir uns Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten oder auch Psychotherapeuten heranziehen, in Krankenhäusern Sozialarbeiter, die manchmal auch solche Dinge übernehmen. Aber letzten Endes bleibt ganz viel an uns selber in Form einer klaren Kommunikation, die Emotionen rauslassen und nicht so betroffen und so, ja, wie soll ich dazu sagen, so wütend vielleicht auf andere zugehen, sondern einfach ganz klar die Bedürfnisse äußern, konkrete Hilfe erbitten und auch immer wieder, denke ich mal, irgendwo hinschreiben. Denn es gibt ja auch so Antidiskriminierungsstellen von der Bundesregierung. Es gibt diverse Stellen, wo man sich auch melden kann. Oder auch bei den öffentlichen Nahverkehr, bei der Deutschen Bahn, immer mal wieder an die entsprechenden Stellen schreiben. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, weil ich bin sehr oft mit der Bahn unterwegs. Und wenn da Sachen passieren, die eben nicht so Barriere glücklich, nenne ich es jetzt mal, sind, dann schreibe ich da immer hin. Ich denke mal, steter Tropfen höhlt den Stein. Ne? Mit viel Geduld und Spucke müssen wir da weiterkommen. Hast du noch was auf dem Herzen, was du beitragen willst oder was du noch den Hörern mitteilen willst?
In dem Fall kann ich nur dazu raten, nochmal alles genau den Alltag durch den Kopf gehen lassen, wo könnte man wirklich Hilfsmittel gebrauchen und wäre das dann nicht wirklich vom Vorteil, es dann auch zu nutzen und dass man einfach wirklich dann die Kraft spart und für schöne Dinge behält. Mhm. Und das ist dann auch für alle drumherum eigentlich auch sogar eine entspannte Situation, wenn man auch die Hilfsmittel nutzt. Man sollte sich immer informieren und auch wenn es immer irgendwo drückt, irgendwo Probleme gibt, sich nicht scheuen, auf jeden Fall mit seinem Arzt oder Ärztin zu sprechen und das Ganze einfach nochmal zu besprechen und sich verordnen zu lassen, was einem gut tut.
Ja, also da kann ich dir ein ganz, ganz großes Dankeschön schon mal jetzt sagen für deine Offenheit und auch für das super interessante Gespräch mit dir. Also ich könnte jetzt noch bestimmt eine Stunde über das Thema sprechen, könnte mich in die ganzen Problemgebiete, die es da noch gibt, wir haben jetzt wirklich nur die Oberfläche angekratzt, vertiefen. Aber ich sag mal Dankeschön, liebe Steffi.
Ja, gerne. Vielen Dank auch.
Ja. Und verabschiede mich von den Zuhörerinnen und den Zuhörern. Und wenn ihr noch Wünsche, Vorschläge oder Kritikpunkte habt, dann schreibt bitte an podcast@miasthenie.de. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und sag wie immer, reinhören lohnt sich. Tschüss.
Let's Talk Myasthenie. Der Podcast für Patienten.